Portionierte Armut, Blackbox-Reichtum, die Angst des Journalismus vor der sozialen Kluft ist eine Studie, die ein Mann für die Rosa-Luxemburg-Stiftung angefertigt hat, der selber in den Medien gearbeitet hat, lange Jahre als Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Er ist ja Medienprofi, würde ich mal sagen, Sozialwissenschaftler, das kann auch nicht schaden. Und er hat sich mit den deutschen Medien beschäftigt. Und die Rede ist von Wolfgang Sturz und jetzt ist er in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Sturz.
Ja, schönen guten Tag.
Ich grüße Sie. Ich dachte mal, wir haben eine vielfältige Medienlandschaft, die relativ ausgewogen ist. Wir haben einen Öffentlich-Rechtlichen, der ganz gut finanziert ist, eine Zeitungslandschaft. Und Sie sagen aber, da gibt es so irgendwie blinde Flecken und das Thema Reichtum oder die Kluft zwischen Arm und Reich, die ist unterrepräsentiert. Oder was ist das Ergebnis Ihrer Studie, die Sie gemacht haben?
Also da treffen Sie den Punkt schon relativ stark, auch zu unserer Überraschung. Also ich habe die Studie zusammen mit einem Kollegen, mit Hans-Jürgen Arlt gemacht. Wir haben allerdings nicht die Öffentlich-Rechtlichen untersucht. Also untersucht haben wir führende Printmedien. Das ist zum einen eben die starken überregionalen Medien, Süddeutsche Zeitung und FAZ. Dann eine regionale Paarung, die Berliner Zeitung und den Tagesspiegel. Und dann noch die Wochenprodukte, Spiegel und Zeit. Und da haben wir schon einen Punkt, wie gesagt, für unsere Überraschung auch festgestellt, es wird das Thema Armut wird thematisiert. Es wird auch ein bisschen das Thema soziale Kluft thematisiert. Aber was eine richtige Blackbox ist, oder wie Sie so schön gesagt haben, ein blinder Fleck, das ist das Thema Reichtum. Also Reichtum in Form von Produktivvermögen sowieso, also sozusagen das Kapital, was in Unternehmen angesiedelt ist, aber eben auch das, der ganze Bereich der privaten Vermögen. Also diese Form von Reichtum wird so gut nicht angesprochen oder man kann eigentlich sagen, gar nicht angesprochen. Ich füge noch einen Punkt hinzu, ganz kurz, Herr Rose, damit kein Missverständnis entsteht. Wir haben untersucht in diesen Medien, die ich genannt habe, die Kommentierung. Wir haben nicht untersucht die Berichterstattung, also die Information, die vielleicht auf Seite 1 oder Seite 5 einer Zeitung erscheint, sondern wir haben untersucht die Kommentierung, wie gehen sozusagen die Redaktionsspitzen. Kommentierungen sind ja eine ganz wichtige Form für jede Tageszeitung, auch für die Regionalblätter, die in ihrer Region erscheinen. Kommentieren tun meistens Ressortleiter oder Chefredakteure oder stellvertretende Chefredakteure, das sind also die ganz wichtigen Leute. Und wir haben das untersucht, wie kommentieren die das überhaupt? Und da haben wir eben festgestellt, eine richtige Blackbox.
Das heißt, die Einordnung wird ja immer wichtiger bei Tageszeitungen. Informationen kann man sich ja woanders holen. Sie schreiben von der Macht privater Großvermögen, die ihre Interessen ohne Worte zur Geltung bringen. Und darüber gäbe es keine Auseinandersetzung. Das heißt, so die Macht im Stillen über Lobbyisten, oder was meinen Sie mit der Macht großer Privatvermögen?
Also wir sind der Meinung, dass es ja sozusagen rund um private Vermögen viel zu kommentieren gäbe. Also da gibt es ja zum einen im Alltag, Herr Rose, das wird Ihnen auch begegnen, geht man ja eigentlich immer davon aus oder hört dann, wenn jemand reich ist oder viel Vermögen hat, naja, der hat ja auch was geleistet. Also in dem Sinne, der hat was verdient. Man könnte mal kommentieren, ist es denn überhaupt noch so? Oder nimmt nicht zum Beispiel die sogenannten leistungslosen Reichtümer, also in Form von Dividenden etc., nimmt es zu? Und eben ein zweiter wichtiger Punkt, den man sehr wohl diskutieren könnte und kommentieren könnte, ist der, den Sie angesprochen haben. Wie verhält sich das denn mit privatem Reichtum und Macht? Und da haben wir diesen Satz, den Sie zitiert haben, so gemeint, wissen Sie, wenn jetzt mitten in Erfurt jemand ist, von dem wissen alle, der hat, weiß ich, guck was, eine Milliarde oder auch nur 20 Millionen Euro auf der hohen Kante. Erstens will jeder aus der Umgebung sich mit dem gut stellen, weil jeder hat vielleicht ein Projekt oder ein Interesse, wo er denkt, naja, wenn der da investiert und nicht dort, dann nützt es mir. Der ist automatisch eine Figur auch in der Region, was die Kommunalpolitiker anbetrifft beispielsweise, investiert er sein Geld in unserer Region oder legt das an den Finanzmärkten an oder was auch immer. Das meinen wir mit der stummen Macht der Reichen. Die müssen sozusagen gar nicht viel tun. Das Umfeld orientiert sich aus den jeweils eigenen Interessen um die herum und guckt ganz genau, was machen die und was machen die nicht. Und das ist so eine Art von stummer Macht. Das ist ja sozusagen in einer Diktatur vielleicht kein Problem, aber in einer demokratischen Gesellschaft ist es natürlich schon ein Problem. Und da sind wir auch der Meinung, dies überhaupt mal bewusst zu machen, zu kommentieren, anzusprechen, dass auch privates Vermögen mit viel Macht verbunden ist, mit gesellschaftlicher Macht. Das wäre eben ein zweiter Punkt gewesen, wo man tatsächlich, was verdienstvoll wäre für Journalisten, wenn sie das ansprechen.
Die andere Seite, wenn es um Reichtum geht, dann kommt immer das Wort Gier gleich ins Spiel. Sie schreiben ja, das laute Lamento über die Gier im Finanzsystem erweckt den Eindruck journalistischer Kritikfähigkeit, aber Sie sagen eben zu Unrecht, weil das unterstellt ja, dass alle, die irgendwie gierig sind, dann auch reich werden. Andererseits ist meine Beobachtung, dass ja die Strukturen das hergeben. Die Strukturen der Finanzregulierung, die Strukturen der Wirtschaftspolitik, dass man da, dass das Wort Gier zu kurz gegriffen ist. Sehen Sie das ähnlich?
Also zum einen haben wir festgestellt, dass dieser Aspekt, Herr Rose, den Sie jetzt angesprochen werden, der ist in der Tat in den Kommentierungen auch ein Thema. Also wenn es zum Beispiel um Boni geht, in Verbindung mit Managergehältern, oder wenn es jetzt auch, wir erleben es ja momentan, wenn es um einzelne Fälle von Steuerhinterziehung geht, insbesondere wenn dann Prominente sozusagen damit verbunden sind, ob dies jetzt heute Ali Schwarzer ist oder vor einigen Monaten oder ein, zwei Jahren Zumwinkel von der Post AG, das spielt dann ein großes, das ist dann ein großes Thema, auch in den Kommentierungen, das haben wir über diese etwa 8 Jahre, die wir diese Zeitung untersucht haben, das haben wir festgestellt. Und da neige ich ja in der gesellschaftspolitischen Einschätzung Ihrer Position zu, dass dies natürlich schnell dazu führt, dass man sagt, naja, das sind Einzelne und das sind Auswüchse und das ist außerhalb der Regel. Also diese Charakterisierung rund um die Gier, die greift in der Tat kurz. Aber so kann man jetzt, sag ich, erstmal diskutieren, aber darüber müsste man dann strittig diskutieren, weil in der Tat ja die Strukturen so angelegt sind, dass sozusagen die Gier reproduziert werden soll. Also reicht zu kurz, stimme ich Ihnen zu, aber auf der anderen Seite unser Befund, diese Art, jetzt sage ich mal, von Reichtum rund um die Stichworte Boni oder jemand versucht Geld auf die Seite zu schaffen, damit er keine Steuern bezahlen muss, das in der Tat ist ein Kommentarthema.
Andererseits schreiben Sie, dass die in den Kommentaren so eine Art Grundgesetz ist, dass die Wirtschaft eben ist, wie sie ist, die Wirtschaftswissenschaften sowieso und dass das Wirtschaftssystem, wie es funktioniert, wenig angegriffen wird oder wenig Kritik geübt wird, sondern eher dann Bildung, Arbeit als Lösung und dass die Politik als Sündenbock herhalten muss. Würden Sie das einordnen in diesem Befund?
Ja, also erstens war auch der, muss ich sagen, für uns, also auch Hans-Jürgen Arth hat viele Jahre in Medien gearbeitet und beschäftigt sich jetzt auch wissenschaftlich als Professor mit Medien, auch das, dieser Punkt war für uns in dieser Eindeutigkeit überraschend, sage ich jetzt als erstes. Wir sind zu diesem Aspekt gekommen, weil wir ja beides untersucht haben. Wir haben bisher gesprochen über Reichtum, wir haben eben auch untersucht Armut und die Verbindung dazwischen. Und was wir feststellen konnten, war, dass tatsächlich das Thema Armut wird in den Kommentaren durchaus auch prominent angesprochen. Armut wird aber immer zergliedert. Wissen Sie, es wird nicht als Gesamterscheinung angesprochen, dass man zum Beispiel sagt, naja, in den letzten 10, 15 Jahren hat der Anteil der Armen zugenommen. Also da ist vielleicht ein großes gesellschaftliches Problem, sondern Armut wird zerlegt. Also es gibt die Kinderarmut, es gibt die Altersarmut, es gibt insbesondere die Armut von alleinerziehenden Müttern. Also es wird zerlegt, dadurch unseres Erachtens auch ein bisschen entdramatisiert. Mhm. Und dann findet in den Kommentaren das statt, was Sie angesprochen haben. Dass also jetzt zum Beispiel kommentiert wird, naja, das ist ganz schlimm, alleinerziehende Mütter und die haben keine Arbeit und dadurch werden sie zu Hartz-IV-Empfängerinnen als Beispiel. Was kann man da tun? So. Und dann kommen die Kommentatoren fast immer zu dem Befund, da muss die Politik was tun. Also zum Beispiel, dass auch die Unternehmer angesprochen werden, dass man einfach sagt, naja, die sollen vielleicht die Arbeitszeiten ändern insofern, dass sie auch vereinbar sind für die Bedürfnisse von jetzt kinderreichen Familien oder einer alleinerziehenden Mutter. Oder dass man thematisiert, kein Wunder, bei den Arbeitsverhältnissen im Dienstleistungsbereich, wo ja oft Frauen arbeiten, bei den geringen Gehältern, da kann man ja nicht davon leben. Also wenn man das kommentiert, könnte man ja auch sagen, es gibt den Akteur unter Privatunternehmen, tut ihr was, damit es diesen Leuten besser geht. Aber das findet gar nicht statt, sondern man hat dann den Befund, also Altersarmut oder wie gesagt von alleinerziehenden Müttern. Und dann sagt man, da muss die Politik ran. Also die muss dann Kindergärten schaffen, die muss dann mehr für die berufliche Weiterbildung tun etc. Es gibt ganz einseitig nur den verantwortlichen Akteur Politik und der Akteur Privatunternehmen wird völlig außen vor gelassen.
Aber Herr Stotz, ist das ein Wunder in einer Gesellschaft, wo ja die Verwertungslogik alle Bereiche durchdrungen hat und das Wirtschaftssystem und eben diese Logik alle Bereiche durchdrungen hat und es eben nicht nur der Bereich Wirtschaft ist. Wundert Sie das?
Also ich muss Ihnen schon sagen, es kann auch sein, dass wir da möglicherweise in der Beschreibung dieser Gesellschaft auseinanderliegen. Mich hat es aus einem Grund gewundert. Es ist ja eine andere Frage, Herr Rose, zu welchem Schluss ich dann komme am Ende meines Kommentares. Mhm. Aber dass ich in den Kommentaren zum Beispiel anspreche und sage, okay, wir haben großen privaten Reichtum und der nimmt immer mehr zu. Und es ist ein Problem, dass dieser Reichtum auch sozusagen eine stumme Macht ausübt. Dass man überhaupt mal dieses thematisiert, das hat mich in der Tat überrascht, dass dies nicht stattfindet. Ich kann ja je nach Meinung, die ich habe, am Schluss ja trotzdem zu meiner Schlussfolgerung kommen, das ist gar nicht schlimm. Aber ich muss doch diese Argumente einführen in eine öffentliche Debatte. Das ist ja nun mal die Aufgabe unserer demokratischen Medien in dieser Demokratie, dass sie auch Argumente liefern, verschiedene Argumente liefern, dass im Zweifel Sie oder ich, dass wir uns eine Meinung bilden können. Und das Ähnliche gilt auch für das Thema Armut. Natürlich müsste ich in einem Kommentar doch ansprechen, wenn es um Arbeitszeiten geht, um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, dass ich in dem Kommentar sage, also jetzt gibt es erstmal zwei wichtige Akteure, die da Einfluss nehmen können. Das sind die Privatunternehmen und eventuell auch die Politik. Aber sowas findet gar nicht statt. Wissen Sie, diese Abwägung, sondern fast reflexartig ist das Thema privater Reichtum gar kein Thema. Und das, der Aspekt Privatunternehmen, die sind sozusagen mindestens genauso oder mehr schuld daran, dass es Niedriglöhne gibt etc. Sowas findet auch nicht statt, sondern reflexartig wird sofort gesagt, in den Kommentierungen ohne Abwägung, das ist eine Aufgabe von Politik. Da wird alles abgeladen und die Privatunternehmen sind eigentlich gemessen an den Inhalten dieser Kommentare fein außen vor.
Das heißt, Ihnen fehlt der Diskurs, der offene Streit und die offene Auseinandersetzung zu dem Thema.
Genau. Also das war übrigens auch das. Wir waren vielleicht weniger überrascht, weil Sie haben es ja erwähnt, wir haben lange für Medien gearbeitet. Wir wissen ja ungefähr, wie der Hase läuft, wie auch diese Prozesse von Anpassung laufen. Aber wo wir beide eigentlich gleichermaßen schon überrascht waren, ich will noch mal daran erinnern, wir haben ja nicht irgendwelche armen Regionalzeitungen untersucht, sondern wir haben tatsächlich die großen meinungsmachenden Blätter untersucht, die die auch starke Redaktionen haben, also auch große Wirtschaftsredaktionen haben. Und da haben wir schon damit gerechnet, dass sich in den Kommentierungen, also in den Leitartikeln und auch in den Kurzkommentaren mehr Vielfalt an Argumenten und Aspekten niederschlägt, als dies nach unserem Befund immerhin über fast 8 Jahre der Fall ist.
Nun könnte man jetzt noch über die Unterschiede reden der einzelnen Tageszeitungen. Sie haben natürlich auch Junge Welt, Freitag, Taz, Spiegel, FAZ, Süddeutsche Zeitung und so weiter, Tagesspiegel analysiert. Das können wir ja vielleicht morgen Abend machen, wenn Sie zu uns nach Erfurt kommen und das Thema ein bisschen ausweiten, denn die Studie hat sich ja mit mehr beschäftigt als das, was wir jetzt besprochen haben. Herr Stotz, ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Erfurt, eine angeregte Diskussion.
Ich freue mich auf die Veranstaltung.
Das tue ich auch. Eine gute Reise und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, ebenfalls. Tschüss, Herr Rose.
Das war Wolfgang Stotz, der Herausgeber oder der Ersteller der Studie Portionierte Armut, Blackbox Reichtum, die Angst des Journalismus vor der sozialen Kluft. Und die könnt ihr morgen euch anhören oder zumindest eine Diskussion darum. 19 Uhr geht's los, Gotthardstraße 21 bei Radio Frei.